Radio 3. Das Gespräch.
Das ist eigentlich eines meiner Lebensmotive, sich bewusst zu werden. Auch politisch, aber auch über uns selber. Also wenn man dann C.G. Jung zitiert, der sagt, für ihn ist so ähnlich der Sinn des Lebens, dass man im Dunkeln eine Kerze anzündet, ein Licht anzündet. Also es hat mich einfach begeistert, dass es Dinge gibt, die mir nicht bewusst waren von mir. Dass es Gefühle gibt, die ich nicht vermutet habe, dass ich die habe. Das fand ich unglaublich.
Die Fotografin und Psychotherapeutin Christa Meyer. Ich wollte sie schon vor einigen Monaten einladen. Da hatte sie nämlich eine Ausstellung im Berliner Haus am Kleistpark. Doch dann ist sie bei Glatteis im Winter gestürzt und fiel leider aus längere Zeit. Ich bin Britta Bürger und freue mich, Frau Meyer, dass wir heute zusammenkommen. Willkommen in unserer Sendung.
Danke.
Mit 80 Jahren sind solche Stürze keine leichte Sache. Wie geht's Ihnen?
Es geht, aber es ist langwierig und macht mir schon auch Sorgen.
Genesung braucht Geduld und Disziplin. Sind Sie geduldig und diszipliniert?
Mit der Disziplin, wenn ich die Übungen machen muss, bin ich nicht ganz so. Also manchmal, heute zum Beispiel, habe ich keine Übungen gemacht. Also das fällt mir schwerer. Aber ich bin motiviert.
Das ist gut. Ihr fotografisches Werk, über das wollen wir sprechen, kann man sich in einem sehr schönen, großformatigen Fotobuch anschauen, das vor kurzem im Distanzverlag erschienen ist. Um die 20 Jahre haben Sie als Psychotherapeutin in der Langzeitpsychiatrie gearbeitet und parallel haben Sie fotografiert. War das Fotografieren mehr als ein Hobby?
Auf jeden Fall, ja. Es war mir eigentlich von Anfang an klar, dass es für mich mehr ist. Aber ich habe es erst da angefangen. Ich kam damals am ersten Tag in diese alte Villa am Wannsee, am Sandwerder 10. Und als ich da reinkam und da saßen viele, viele Frauen nebeneinander, so sich gegenüber und auch verteilt auf die Räume. Und dann dachte ich, sowas muss man festhalten. Das ist eine Realität, die viele nicht kennen. Und also damals, ich war mir noch nicht klar, ob das dann Kunst ist oder ob es
Dokumentation
ist. Und ich hatte mir dann eine kleine Leica CL gekauft, mein damaliger Freund. Der hatte vor jedem Fotoladen angehalten und mir war das langweilig. Bis ich angefangen habe, da zu arbeiten, dann habe ich sein Ganzes von seinem Wissen profitiert.
Das war in den 1980er Jahren. Diese Langzeitpatienten, überwiegend Frauen, wohnten eben in dieser alten Villa in Berlin-Wannsee, abgeschieden vom Rest der Welt, irgendwie wie auf einem eigenen Stern. Und da ist eine Fotoserie entstanden, die nennen Sie Abwesende. Warum hatten Sie denn den Impuls, ich möchte hier fotografieren, diese Menschen an diesem Ort?
Sicher am Anfang, weil es so anders war, so ungewohnt. Es war was, wo ich dachte, das gibt es noch nicht so in der Form und das ist etwas, was das Interesse weckt. Es war ja auch die Zeit der Antipsychiatrie schon.
Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ja. Das sind ja Schwarz-Weiß-Aufnahmen und man spürt, dass sich die Frauen in ihrer irgendwie ganz eigenen Welt befinden. Also auch wenn die direkt in die Kamera schauen, ist der Blick ja doch irgendwie sehr weit weg nach innen gerichtet. Ja. Und dieser Titel Abwesende, der trifft das eigentlich sehr gut. Was war Ihnen denn da wichtig beim Porträtieren? Auf was haben Sie geachtet? Was haben Sie gesehen?
Also es war immer, wenn eine glückliche Situation war, dass Ruhe war oder dass eine festliche Stimmung war an Sommerfesten, so ging das eigentlich so an. Ich allein habe nicht fotografiert, da haben auch andere vom Personal schon jahrelang fotografiert. Ich bin da gar nicht aufgefallen. Das Glück bestand darin, dass eine gute Atmosphäre war. dass Harmonie war oder Freude, dass getanzt wurde, gefeiert, dass es Kuchen und Kaffee gab und Angehörige eingeladen waren. Solche Situationen habe ich am Anfang auch mehr dokumentarisch fotografiert mit meiner Leica.
Und haben Sie dann aber auch was inszeniert?
Das erste Bild, was inszeniert ist, hat der Patient inszeniert. Und das war der erste Film mit meiner Rollei. Das war also 6x6, nicht mit Tessar-Objektiv, eine doppeläugige Rollei.
Das ist sehr was für Spezialisten.
Ja, einen Tag vorher hat mich ein Patient, den ich sonst nie fotografiert habe, gefragt, dass er Geburtstag hat, ob ich ihn fotografiere. Und dann habe ich meinen Herzenstoß gegeben, dachte ich, ja, das mache ich. Und habe mich mit ihm verabredet. Am nächsten Tag hat er seinen Sonntagsanzug angehabt, hat alles vorbereitet. Ein 5-Bettzimmer wurde aufgeschlossen für diesen Anlass. Da hat er schon die Schwestern informiert. Dann hat er seinen Lieblingsmitpatienten geholt. Der hat sich sofort aufs Bett gelegt, was die tagsüber nicht sollten. Und er hat dann so eine russische Matruschka, die hatte er parat und hat so den Kopf abgenommen. Und das hat alles er gemacht.
Also Sie haben, man kann eigentlich sagen, Sie haben nicht von Patientinnen und Patienten Bilder gemacht, sondern mit ihnen,
ja,
im großen Teil.
Auf jeden Fall, ja.
Was für Krankheitsbilder hatten diese Menschen?
Damals, am Anfang, wie ich angefangen habe, gab es viele mit Psychosen. Es gab aber auch welche, die dement waren, so in die Richtung. Oder Alkohol im Endstadium, wo die schlecht laufen konnten und das Gedächtnis gelitten hatte. Also hauptsächlich psychotische Patienten. Aber es gab so ein paar andere, die so pflegebedürftig waren.
Manche haben dort sehr lange gelebt, ja, viele Jahre, einige sogar Jahrzehnte. Das, ja, heißt, Sie haben diese Menschen ja auch sehr lange, ja, begleitet. Waren diese Nähe und Vertrauen auch die Voraussetzung dafür, dass sich die Menschen so zeigen konnten, wie sie sich tatsächlich fühlten? Also manchmal einfach auch ganz leer?
Ja, nur da gab es dann bei mir, ich wollte sie schön fotografieren, wo sie ihre Persönlichkeit zeigen konnten, die noch relativ intakt war. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, so ganz am Anfang, so Gruppenaufnahmen, wo die so ins Leere gucken als Gruppe, aber ein bisschen weiter weg. Und dann bin ich aber ziemlich schnell näher gekommen. Ich wollte das Schöne und Gute und noch Gesunde oder wo wir in Kommunikation waren, zeigen.
Hatte das dann damit auch was Therapeutisches, das Fotografieren?
Ich nehme an, auf jeden Fall. Aber das war nicht, wofür ich bezahlt wurde. Ich musste immer doppelt arbeiten. Auch später, wie ich dann Theater oder Film gemacht habe, musste ich das dann nachholen irgendwie. Also ich musste ein gutes Pferd sein, auf die Patienten setzen. Das war auch wichtig. Nur dann ging das gut. Auch das Personal musste mitgenommen werden.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, heutzutage, dass es möglich wäre, als Psychotherapeutin, Psychologin in einer Klinik die Patienten zu fotografieren.
Ja, das wäre nicht
möglich. Das wäre heutzutage verboten. Die müssten geschützt werden, die Menschen. Wie schwierig war das denn jetzt, dass Sie das ausstellen? Dass Sie das in einem Buch zeigen? Also einige werden vielleicht noch leben oder von Angehörigen auch erkannt werden.
Ja, wir haben uns da genau erkundigt beim Rechtsanwalt und wir haben die Patienten, die gestorben waren, da mussten noch 10 Jahre vergangen sein, dann hätten noch Verwandte Einspruch erheben können. Aber meistens, ich hatte auch eine Angehörigengruppe, die Angehörigen waren angetan von den Fotos. Mhm. Und auch das Personal. Und vor allem, ich hatte unheimlich Glück, der Chef kam zu jeder Ausstellungseröffnung. Der hat mir 3 Auslandsstipendien erlaubt. Und die Oberärztin hatte Freude an Fotografie und hat die immer sich angesehen, bevor ich die ausgestellt habe. Und die Patienten hatten alle unterschrieben. Manche kamen auch zur Ausstellung selbst.
Sie haben das eben schon angedeutet, die Psychiatrie hat sich seit den 1970er Jahren stark verändert. Wie haben Sie denn diese Veränderungsprozesse erlebt?
Also wie ich kam, waren schon die ersten Schritte gemacht. Also da war damals vor mir eine Assistenzärztin und vor ihr auch schon mal eine. Und die hatten schon Veränderungen angeregt.
Welcher Art?
Zum Beispiel, die haben einmal im Jahr sind die verreist mit den Patienten. Und es war für die Patienten etwas ganz Neues. Für viele, die dort langjährig waren. Die waren nicht gewohnt, mit Messer und Gabel zu essen. Und es war auch ein Erlebnis, dann irgendwo eine Reise zu machen. Einmal im Jahr, das glaube ich, war schon immer, sind die mit dem Bus durch das weihnachtliche Berlin gefahren. Aber diese Station wurde immer lebendiger. Wir haben dann 2 junge Beschäftigungstherapeutinnen bekommen, die sehr engagiert waren. Die haben wir mit ausgesucht. Also das Personal hat mit ausgesucht. Vorher war das eher, wenn jemand dorthin versetzt wurde, war das schon fast eine Strafe. Auch die Assistenten kamen ganz ungern immer noch.
Weil wenig gemacht wurde mit den Patientinnen oder also außer Medikamente verteilt.
Am Anfang, ja. Aber wie gesagt, wie ich kam, hatte eine Ärztin schon eine Gruppe eingerichtet von Laienhelfern, ehemalige Patienten, aber andere Patienten, die vielleicht eine Depression hatten, ältere Damen, die kamen einmal die Woche und haben mit den Patienten Spiele gemacht oder sind spazieren gegangen. Das gab es schon. Und das war auch ein Akt, eine Psychologin einzustellen. Dafür wurde auch gekämpft.
Dass therapeutisch gearbeitet wird und nicht nur psychiatrisch.
Ja.
In Ihrem Buch, auch in den Ausstellungen, ergänzen Sie einige Fotos durch Notizen und Kommentare der Patientinnen. Was sind das für Äußerungen? Sind das Wahnvorstellungen?
Also es ging eigentlich, habe ich das entwickelt in Amerika. Ich hatte das PS1-Stipendium für ein Jahr in New York.
Stipendium des Berliner Senats.
Ja. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich Beziehungen von Larry Fink. Larry Fink ist ein bekannter Fotograf, der schon gestorben ist. Die damalige Lebensgefährtin, die hatte damals mir geholfen zu einer Hospital Audiences, hieß es. Das war eine Institution in New York, die Künstler in Kliniken bringen. Und da musste ich erst mal fotografieren, was die wollten, also Veteranen aus Vietnam zum Beispiel. Und dann durfte ich mit einem Künstler in eine Tagesklinik. Und der hat zu mir gesagt, da gibt es 2 Patienten. Wenn du die erkennst, dann läuft es gut. Und ich bin da rein und ich wusste sofort, wen er meint.
Warum?
Die waren anders, auffälliger. Die eine hatte so ein Täschchen und stark geschminkt. Und ich dachte bloß nicht ihr zeigen, dass ich sie unbedingt fotografieren will. Und es ist gelungen. Ganz am Ende, als ich gegangen bin, so im Vorbeigehen, habe ich gesagt, ach, sie würde ich auch gern fotografieren. Ja, ja, hat sie dann so gesagt. Und der andere kann ich gar nicht sagen. Ich habe einfach ihn interessant gefunden und konnte mir vorstellen, dass ich ihn fotografiere. Und dann habe ich aber während des Fotografierens bei ihm, Reaches hieß der, da stand ich auf einer Leiter, weil ich mit meiner Kamera immer nur von oben reingucken konnte. Und er war ziemlich groß und ich habe im Grunde Therapie gemacht mit ihm. Er hat geklagt über sein Leben, über sein Schicksal und ich habe ihn getröstet oder so aufgebaut. Und bei ihr war das weniger der Fall. Aber wie ich dann die Bilder entwickelt hatte, die Kontakte, kam ich wieder hin und habe die auf den Tisch ausgebreitet und habe gesagt, sie sollen mir erzählen, was sie denken und fühlen. Und so fing das an.
Ah ja.
Und es wurde dann eine Tondia-Show. Dort an der Uni konnte ich umsonst so einen Kurs mitmachen und habe das gelernt. Dann in Berlin, ich habe dann Sätze gesammelt von jemandem oder habe sie zu Bildern erzählen lassen. Und diese Frau P., die habe ich 18 Jahre betreut, die hat immer nur in der Bibel gelesen. Und wir haben auch darüber geredet. Am Anfang war ich so ein bisschen, hat sie mir so angemerkt, dass ich da skeptisch war. Aber im Lauf der Zeit hat sich da meine Einstellung geändert. Und in den letzten 5 Jahren auf der Klinik, 91 bis 96, habe ich eine Theatergruppe geführt. Am Anfang haben wir Märchen gespielt, das haben die auch sehr gern gemacht. Peter und der Wolf oder eine Collage aus verschiedenen Märchen. Und dann Berliner Luft, da konnten die alle Faxen machen und Lieder singen. Das war ganz toll für die Patienten.
Sich ausdrücken.
Das war ein Geschenk an die Patienten mehr.
Aber ich finde es interessant, dass Sie jetzt so dieses Positive, das Fröhliche betonen, weil mir ging es teilweise auch anders. Also Sie haben ja zum Beispiel auch Äußerungen Ihrer Patientinnen und Patienten mit dem Mikrofon aufgenommen.
Ja.
Und das konnte man in der Berliner Ausstellung hören. Das sind sehr ehrliche, ich möchte fast sagen nackte Stimmen. Also da geht es darum, was die Menschen fühlen, um Ängste, auch Ängste vor den Behandlungen, Misstrauen, Bedrohung, Verlassenheit, Paranoia, das spürt man da alles.
In der Theatergruppe haben die Patientin mehr und mehr dann von sich erzählt und dann haben die auch von ihren Stimmen oder von ihren Gefühlen gesprochen. Ich habe manchmal während der Visite was mitgeschrieben oder ich bin auf dem Flur, wenn ich früh kam und jemand hat mir irgendwas wunderbaren Satz gesagt, wo ich dachte, das muss ich mir aufschreiben. Und wir haben die dann in der Theater, haben die sich gegenseitig verstanden. Die konnten da sehr viel mit anfangen. Und diese Patientin, die Frau P., die ich 18 Jahre behandelt habe, da habe ich dann so sie gefragt, was sie eigentlich immer betet. Also immer mit ihrer Bibel, die leider ich nicht mehr habe, die war total zerlesen. Und dann hat sie angefangen mit dem Gebet und ich habe alles mitgeschrieben. Und das waren dann 12 Seiten. Und dann habe ich sie gebeten, mir das auf Tonband zu sprechen. Aber es gab eine zweite Sache, da gab es ein Bild von ihr in der Ausstellung, auch im Buch, die Pfingstrose Gottes. Und zwar wurde nach 18 Jahren, musste ich für die Akten einen Arztbrief schreiben, mit einem Verlauf. Und damals habe ich bei meinem Mann in der Wohnung die ganze Wohnung belegt mit den Seiten von der Frau P. und bin mit dem Marker rumgelaufen und habe nur diese Sätze, die ich damals überhaupt nicht verstanden hatte, im Lauf der Jahre immer so mitgeschrieben habe, habe die untermalt und dann im Computer zusammengesetzt und auf einmal gab es einen Sinn. Und das haben dann die eine Patientin hat auf der Bühne gesessen und sich so umarmt und so gewiegt, hat es pantomimisch nachvollzogen und ein Psychologe oder ich haben das vorgelesen. Zum Beispiel kam dann eine andere Patientin zu mir und hat gesagt, Frau Meier, ich bin auch wie die Frau P., ich bin auch die Braut Gottes. Und so haben die sich gegenseitig verstanden.
Ja, und sich anscheinend ja auch von Ihnen besonders verstanden gefühlt.
Ja, ich habe mich da auch sehr, gerade mit diesen Gottesbildern, sehr beschäftigt. Und die haben gemerkt, dass ich nicht auf der Jagd bin nach Diagnosen, sondern dass ich eigentlich das interessant finde.
Ich schlage vor, wir hören an dieser Stelle eine der Musiken, die Sie für unsere Sendung ausgesucht haben. Mozart, Agnus Dei. Warum haben Sie das ausgesucht aus der Krönungsmesse?
Als meine Schwester ins Kloster ging, da war ich so ungefähr 14, 15.
Sie ist Nonne geworden.
Und da wurde ich gefragt, ob ich in Kirchenchor gehe an ihre Stelle. Und dann habe ich das gemacht. Und da war ein Kirchenkantor. Viel älter wie ich, damals 20 Jahre älter. Und der war ein bisschen anders, es war ein Künstler. Der hatte so eine Brille, die immer einen Sprung hatte. Und sowas hat mir gefallen und eine Baskenmütze, also irgendwie ein bisschen anders. Und ich war total verliebt von der Ferne. Aber er hatte meine Schwester, die hat ihm gefallen. Aber die ist ja ins Kloster, aber mit mir. Dieses Agnus Dei war für mich wie ein Liebeslied. Ich fand es unheimlich schön. Ich habe das auch unheimlich gern gesungen. Und wie ich dann studiert habe, bin ich aus dem Kirchenchor rausgegangen.
Frau Meier, wie hat das überhaupt angefangen, dass Sie sich für Fotografie interessiert haben? Also Sie haben vorhin gesagt, in der Psychiatrie. Aber es hätte ja jetzt auch sein können, dass es Malerei ist oder Musik machen. Warum Fotografie?
Also ich hatte schon als junges Mädchen in der katholischen Stadtbücherei gab es eine Serie Bettina, die rasende Reporterin. Also ich habe alles verschlungen, diese Bände. Und das war eine Identifikationsfigur für mich. Die hatte auch eine Vespa, die ich dann nie hatte. Aber in unserem Haus gab es sehr viele Gemälde von Landschaften. Wirklich schöne Gemälde. Und ich habe die sehr geliebt. Und dann auch andere Kunst. Ich habe so ein ästhetisches Bedürfnis gehabt und ich glaube, ich habe mich da auch mit meinem Vater identifiziert. Das war die Seite meines Vaters und seine erste Frau, die hat so gehäkelt. Es gab überall wunderbare Decken und Kissen. Das hat mich alles immer angesprochen. Ich war auch immer gut in Kunst.
In West-Berlin gab es von Mitte der 70er bis Mitte der 80er Jahre die sogenannte Werkstatt für Fotografie in Kreuzberg. Im Rahmen der Volkshochschule war das. Da haben namhafte Fotografen Wochenend-Workshops gegeben. Also eine besondere Fotoschule, für die Sie sich dann interessiert haben. Da haben Sie Kurse gemacht. Was haben Sie da gelernt?
Ich habe gelernt zu schauen, was man fühlt. Das war gleich am Anfang. Was ich fühle, wenn ich ein Foto mache. Ja, gleich der erste Fotospaziergang. Klaus-Peter Futter hieß mein damaliger Lehrer, Dozent. Er war der Einzige, der eine Ausbildung hatte. Alle anderen waren Amateure, aber die sich da auch durch Michael Schmidt, den Gründer, beeinflusst waren, auch im Stil. Und für mich war das einfach wunderbar.
Was wollten Sie sagen, gleich der erste Spaziergang?
Ja, der erste Fotospaziergang, da hatte ich meine Leica noch. Und da habe ich in einer Gaststätte, vormittags war da so eine Frau, eine ältere Frau und ein Mann. Und der Mann schaukelt so in seinen Stuhl und die ältere Frau, der konnte man sich vorstellen, dass sie Alkoholikerin ist. Und dieses Bild, ich fand es wunderbar. Und mein Dozent hat gefragt, was hast denn du darauf gefühlt? Und da wurde es mir unwohl. Weil ich dachte, naja, das ist sowas, wo Leute hingucken. Also sowas wird auch ganz oft gezeigt. Irgendwelche Außenseiter, irgendwelche Leute, die verlottert sind oder ihr Leben nicht im Griff haben. Und hatte ich so ein bisschen moralische Bedenken. Heute verstehe ich, dass er das gesagt hat, aber das Bild habe ich immer noch.
Sie haben dann eben mehrere Fotostipendien bekommen, waren in Italien, in Istanbul, dieses Jahr in New York, von dem haben Sie schon erzählt. Und da haben Sie sich dann, wie war das, immer von der Klinik freistellen lassen? Das ging?
Ja, das war Glück oder es war mein Weg. In anderen Dingen hatte ich nicht so Glück, aber da hatte ich einfach Glück. Die Oberärztin mochte die Fotos, der Chefarzt. Und wir haben viele Fotos auch über die Nachttische aufgehängt. Auch die Angehörigen waren erfreut, weil die Patienten eigentlich schön darauf waren.
Aber hatten Sie nicht das Gefühl, Sie müssten sich jetzt mal entscheiden? Mache ich Fotografie oder werde ich
Psychoanalytikerin? Ja, das war ein Wettlauf. Ich habe damals psychoanalytische Institut zu einer Ausbildung als Jungianerin. Und die Fotografie und dann noch die Theatergruppe in der Klinik und die Fotowerkstatt. Also es war, ich habe auf mehreren Hochzeiten getanzt. Das war schwierig für mich. Ich wusste das insgeheim, dass ich nicht so begabt bin zum Schreiben. Und diese
zum Schreiben?
Ja, Anamnesen musste
man. Ach so, meinst du?
Ich musste auch auf der Station das machen. Aber die Anamnesen waren viel größere Herausforderung. Und ich war hinten dran. Ich habe zwar viel gelernt am Institut und auch das alles sehr gern gemacht. Aber wenn ich um die Pflicht, man musste 20 Anamnesen machen, da habe ich dann lieber... bin ich dann lieber
nach Istanbul zum Fotografieren.
Das war dann in Istanbul, da wurde mir die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder ich mache 13 Anamnesen bis zum Sommer oder es ist Schluss. Und dann habe ich schweren Herzens gesagt, gut, ich gebe das auf.
Und fahre nach Istanbul.
Ja.
Sie sind im vergangenen Dezember 80 Jahre alt geworden und ich gehe jetzt mal weit zurück. 1945 geboren, im letzten Kriegsjahr in Bad Kissingen. Das hört man immer noch, obwohl Sie so lange in Berlin und in Amerika gelebt haben. Aufgewachsen in einer katholischen Familie. Wie wichtig und prägend war denn das Katholische in Ihrer Familie?
Sehr. Aber ich war diejenige, die das in Frage gestellt hat. Bestimmte Dinge konnte ich einfach nicht einhalten.
Zum Beispiel?
Also es ging immer um Sexualität. Das war irgendwie, und das war ja, man durfte ja gar nichts Sexuelles denken. Und dann war ich aber auch perfektionistisch und habe das im Beichtspiegel ernst genommen. Also ich habe überall dann sexuelle Symbole gesehen. Und das war ja auch schon eine Sünde. Und zu zweifeln, dann habe ich an der Mutter Maria diese Statuen, diese Demut. Ich war dann auf einer Klosterschule und da kam einmal im Jahr ein Jesuit, der uns aufklärte. Und man konnte mit dem sprechen, habe ich gesagt, also diese Mutter Maria, das kann ich nicht glauben. Oder? Und dann hat er gesagt, glauben Sie mir, das ist alles wahr. Und dann dachte ich, naja, also das war mir auch nicht genug.
Also eine Ihrer Schwestern, Sie waren 5 Kinder, eine Ihrer Schwestern ist Nonne geworden. Ja. Konnten Sie denn deren Entscheidung nachvollziehen?
Die hat es geheim gehalten. Die hat es mir nicht gesagt. Ich hätte darüber gerne mit ihr debattiert. Aber die hat es mir erst ganz am Ende, wie schon alles, da hat sie mir das erst gesagt. Also ich hatte keinen Einfluss. Ich habe damals mich gefreut, dass ich ihre Kleider erbe und hatte Schuldgefühle darüber. Aber ich war nicht ganz frei von dem Ganzen. Und das ist heute noch so, wenn ich mit ihr telefoniere und über Jesus und dass der mich über alles liebt und ob ich an der Kirche auch mal reingehe. Dann habe ich gesagt, ja, ich gehe an die evangelischen Kirche bei mir vorbei. Aber reingehen tue ich nicht. Ja, evangelisch ist sowieso, geht ja nicht. Da ist ja nicht das Allerheiligste. Und dann kommen wir jetzt noch, sie ist 85 und ich bin 80 und wir kommen da noch ins Streiten. Also es hat keinen Zweck.
Sie haben vor 4 Jahren im Haus am Kleistpark in Berlin schon mal auch eine Ausstellung gehabt mit dem Titel Meine Mutter, meine Schwester und ich. Da ist auch ein Buch zu erschienen. Was haben Sie denn in dieser Fotoserie rausarbeiten wollen über Ihre Mutter, die Schwester und sich selbst?
Ja, also es hat angefangen mit meiner Mutter. Und dann habe ich diese Selbstporträts von mir gefunden. Die hatte ich völlig vergessen. Und dann haben wir die dazugenommen.
Selbstporträts, in denen Sie sich selbst ja sehr freizügig zeigen, nackt zum Teil.
Ja.
Und daneben die Nonne.
Ja.
Und die Mutter dazwischen.
Ja. Ja, meine Mutter habe ich eigentlich, ich habe mich immer mehr nach meinem Vater gerichtet und habe mit ihm so ein bisschen heruntergeguckt auf meine Mutter. Und das hat sich um 180 Grad geändert. Irgendwann, vielleicht auch in meiner Einzelanalyse, aber irgendwann habe ich meine Mutter mit anderen Augen gesehen. Und vorher fand ich sie nicht schön oder sie hat sich nicht geliebt, ihren Körper oder diese altmodische Frisur und sich auch klein gemacht. Leider habe ich vieles davon übernommen, obwohl ich es so angegriffen habe. Aber ich habe sie dann praktisch gefeiert. Alles, was ich an ihr gefallen, wie sie sich die Haare kämmt, das hat mir gefallen. Und ich habe auch gemerkt, so demütig ist sie gar nicht.
Also Sie haben einen anderen Blick auf sie werfen können.
Ja,
irgendwann.
Es hat sich total verändert. Mhm. Ich bin ihr auf Schritt und Tritt gefolgt, habe Unmengen an Tonbandaufnahmen, wo sie erzählt, wo sie alte Geschichten, überlieferte Geschichten aus dem Dorf erzählt und wo sie von Heiligen erzählt und einfach über den Alltag. Und ich fand alles toll.
Plötzlich. Die Mutter war über 20 Jahre jünger als ihr Vater, der ein Hotel geleitet hat in Bad Kissingen. Die Mutter war dort, wenn ich es richtig weiß, Zimmermädchen.
Ja, erst hat er sie eingestellt als Kaffeeköchin. Und was ich weiß, ist dann nach dem Tod der ersten Frau. Und da hat sie diese Rolle übernommen.
Was war denn das für die 5 Kinder für ein Leben in so einem Hotel? Haben Sie da auch gewohnt?
Ja, als ich zur Welt kam, war das ein Lazarett der Amerikaner. Und meine Mutter war kurz vor der Geburt, es war Ausgangssperre. Mein Vater hat gesagt, geht überhaupt nicht. Es ist verboten. Dann hat meine Mutter gesagt, ich gehe raus. Ich muss entbinden. Und dann hat ein Amerikaner sie über den Zaun gehoben, in einen Jeep, hat sie zu dieser Klinik gefahren und eine lange Steintreppe auf seinen Händen hochgetragen. Und das hat natürlich meinem Mann gefallen. Der war Amerikaner.
Später.
Das hat er immer gern erzählt.
Ja. Wie kam sie da jetzt drauf von dem Hotel? Also weil ich fragte, wie das war, im Hotel zu leben.
Ich war ja noch sehr klein und das Hotel wurde an einem Kloster verkauft. Erst war es ein Hotel. Dann kamen die Amerikaner, haben gesiegt und haben das zum Lazarett gemacht. Und dann war es wieder ein Hotel. Da gibt es auch Bilder, aber ich erinnere mich da nicht mehr so dran. Und dann wurde es an diese Nonnen verkauft. Mhm. Und mein Vater war noch weiter angestellt. Das war dann 48, als es verkauft wurde ans Kloster. Und er blieb noch 10 Jahre dort und hat gearbeitet.
Mhm. Wie sind Sie dann eigentlich auf die Idee gekommen, Psychologie zu studieren?
Ich war als Kind oft alleine. Zum Beispiel, als das Haus meiner Eltern gebaut wurde, war ich so 5 und war ich lange bei meinen Großeltern. Und da habe ich mich sehr einsam gefühlt. Und ich dachte immer, ich weiß noch, da stand ich mal so am Gartenzaun und dachte, Philosophie würde mich interessieren. Also ich weiß gar nicht, wo ich das Wort her hatte. Aber ich hatte so, warum leben wir oder was ist das Ziel oder der Sinn? Solche Fragen hatte ich damals schon. Ich war fromm, aber auch zweifelnd. Und Zweifel war eine Todsünde. Man durfte überhaupt nicht zweifeln.
Tja, und Psychologie?
Ein Freund, meine erste Liebe, mit dem bin ich im Auto unsere Straße entlang gefahren in Bad Kissingen. Und dann sagt er, übrigens, es gibt jetzt ein Studienfach, das nennt sich Psychologie. Habe ich gesagt, das mache ich. Weil das war mir irgendwie verwandt und ich habe noch nie davon gehört, aber ich wusste, das ist es. Und das war es auch.
Erst in Würzburg, dann an der Freien Universität in West-Berlin, da wehte ja ein ganz anderer Wind.
Ja, ja. Aber da wollte ich ja auch hin.
Anfang der 70er. War dieser Umzug nach West-Berlin für Sie auch ein politischer Aufbruch?
Ja, auch. Auf jeden Fall. Ich habe zwischendurch noch die BH besucht, weil mein Vater dachte, als Psychologe kann ich kein Geld verdienen. Und die Abschlussarbeit damals hieß Emanzipation. Das war ein Riesenthema. Und da habe ich mich auch schon mit Autorität und habe ich zum Beispiel in einem Buch über den autoritären Charakter gelesen. Und diesen Artikel hatte ein Klassenkamerad geschrieben, der schon in Berlin war und da studiert hat und aber politisch engagiert war. Und das war mein späterer Freund. Und dann war es 8 Jahre mein Geliebter. Und dann haben wir uns zwar getrennt, aber blieben Freunde, bis er starb. Gute Freunde, wichtige Freunde.
Welche Ihrer Musikwünsche passt denn zu diesem Lebensabschnitt?
Wenn es jetzt um Berlin geht, da würde jetzt Sibienka Modone passen.
Warum?
Ja, es ist ein Kampflied, es ist gleichzeitig ein Frauenlied.
Kampflied eigentlich aus Italien von den Frauen auf den Reisfeldern.
Ja.
Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo.
Se ben che siamo donne. Musik, die Christa Meier ausgesucht hat für unser Gespräch hier auf Radio 3. Sie nennen sich selbst Jungianerin, also haben 10 Jahre lang Psychoanalyse, eine Ausbildung gemacht, wahrscheinlich mehrfach die Woche selbst auf der Couch gelegen. Sie gucken so skeptisch.
Also ich würde mich nicht Jungianerin nennen, weil ich denke, damals am Institut konnte man vieles machen. Und das ist so typisch ich. Ich habe dann eben auch die Traumdeutung gemacht. Und das war, ich glaube, ein Schulzengianer oder Freudianer. Aber der war wunderbar. Das war damals breiter gefächert. Und ich lese viel jung, sehr gerne. In die Behandlungsphase kam ich ja nie, wo ich jetzt selber behandle, weil ich dann aufgehört habe. Aber ich war beim jungianischen Analytiker.
Also C.G. Jung, der Schweizer Analytiker, dessen Lehren gefolgt, der ja sich auch viel mit Spiritismus, mit Parapsychologie beschäftigt hat, also okkulten Phänomenen, wo manche Leute sagen, Geisterglauben, was sind das für komische Sachen? Was hat Sie da hingezogen in diese Richtung?
Ich hatte in dieser katholischen Stadtbücherei, gab es ein Buch von ihm, Die Frau in Europa oder irgend so ähnlich, von Jung. Ich wusste gar nicht, wie spirituell er ist. Ich habe eigentlich am Anfang alles, was man für die Grundausstattung, dass man dann behandeln kann, diese Anamnesen, und da habe ich gar nicht viel mit Jungianischem reingebracht. Mhm. Da war Schulz-Henke und Freud, das habe ich eigentlich erst später. In den letzten Jahren lese ich das hauptsächlich.
Sie haben sich viel mit dem Unbewussten befasst. Und ich weiß, das ist jetzt eine sehr große Frage, aber mich interessiert, wie Sie das definieren würden. Was ist das Unbewusste?
Etwas, was uns nicht bewusst ist, das zu uns gehört. Das ist eigentlich eines meiner Lebensmotive, sich bewusst zu werden. Auch politisch, aber auch über uns selber. Also wenn man dann C.G. Jung zitiert, der sagt, für ihn ist so ähnlich der Sinn des Lebens, dass man im Dunkeln eine Kerze anzündet, ein Licht anzündet. Also, dass man etwas hell reinbringt. Also, es hat mich einfach begeistert, dass es Dinge gibt, die mir nicht bewusst waren von mir. Dass es Gefühle gibt, die ich nicht vermutet habe, dass ich die habe. Das fand ich unglaublich.
Und wie haben Sie das gelernt, Zugang zu Ihrem Unbewussten zu finden?
Eigentlich in meiner eigenen Analyse. Ich hatte in einer therapeutischen Analyse angefangen und kam mit einem Traum in die erste Stunde. Und zwar hatte ich geträumt, dass ich vor einem hohen Pult stehe, so hoch gucke und da ist ein Mann und ich bin Tränen überströmt. Es ist so, dass ich nicht leicht weine, auch nicht gern bei jemand anderen. Und der Analytiker hat mich gefragt, wie heißt der denn? Und dann habe ich gesagt, Wolfgang. Und dann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass er Wolfgang heißt.
Der Analytiker?
Hieß Wolfgang. Und gleichzeitig, damals hatte ich schon, war ich schon im Psychologiestudium, wusste ich, dass es eine Übertragung ist jetzt. Mhm. Dass ich eigentlich über meinen Vater weine. Ich habe das nicht wahrhaben wollen. Oder sagen wir mal, ich habe es zwar wahrgehalten, aber nicht das Gefühl. Die Traurigkeit habe ich nicht so. Und das war der Punkt. Es kam dann auch später immer wieder mal, aber dass ich die Traurigkeit, die wollte ich nicht fühlen.
Warum waren Sie denn traurig mit Bezug zu Ihrem Vater?
Ja, ich hatte das Gefühl, ich bin ihm zu lebendig. Ich bin ihm eine Last, weil ich war auch nervös und
sehr lebendig. Sie waren die jüngste Tochter, ne?
Ja.
Von den fünf, und er war schon älter.
Ja.
Älterer Herr.
Und ich war dann auch nicht so beeinflussbar. Ich war auch nicht so gehorsam, dass ich dann irgendwie ganz brav war, sondern ich habe immer Schlupflöcher benutzt, um nicht aufzufallen, wenn abends die Familie zusammensitzt, dass ich schon längst im Bett sein müsste. Ich mich unsichtbar gemacht, solche Sachen. Oder ich bin nach dem Essen weggeschlichen, damit ich nicht mitspülen muss. Also ich habe mich auch gedrückt oder hatte so meinen eigenen Willen. Bin zu lange geschaukelt, als rechtzeitig von der Schule heimzukommen. Und er war sicher zu alt, mir Grenzen zu setzen und meine Mutter auch. Ich glaube, das war mein Problem. Bis jetzt muss ich mir Grenzen setzen, auch mit dem Üben. Ich muss mich richtig an die Kandare nehmen.
Dass sie wieder gesund werden.
Ja, das ist aber auch dieser Freiheitsdrang in der Familie, Dinge in Frage zu stellen.
Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt aus Ihrem Leben aufgreifen, Frau Meyer. 2002 haben Sie Ihre Arbeit als Psychotherapeutin aufgegeben und sind mit Ihrem Mann in die USA gegangen. Ich glaube, 16 Jahre haben Sie in Kalifornien gelebt.
Ich habe meine Wohnung behalten und bin immer zwischendurch manchmal alleine, später dann nur noch mit ihm zusammen.
War er Amerikaner?
Ja.
Wie haben Sie sich kennengelernt?
Dieser Freund, den ich erwähnt habe, der mir auch die Kamera empfohlen hat, der hat irgendwann zu mir gesagt, es reicht ihm jetzt mein Gejammer. Ich soll jetzt eine Annose aufsetzen. Er hilft mir. Und der hat eine wunderbare Annose formuliert. Und dann kam so ein Stoß Briefe. Und wie ich den von meinem Mann gesehen habe, wusste ich, das ist er. Der hatte geschrieben, dass er Diplomat ist. Ich habe das einfach gewusst.
Was war das denn für ein Leben als Diplomaten-Ehefrau?
Der war ja älter wie ich. Der war 17 Jahre älter und war da schon pensioniert.
Aha.
Also ich wollte verheiratet sein, einmal erleben, wobei wir nicht gleich geheiratet haben. Wir waren uns in manchen ähnlich. Wir haben uns viel Freiheit gelassen. Er hat Sprachen sehr geliebt. Er hat ganz viele Sprachen gesprochen und Literatur gelesen. Bei mir war das die Fotografie und mein Beruf. Wir haben das gut miteinander ausbalancieren können.
Wo haben Sie in den USA gelebt?
Oberhalb von San Francisco, eine Stunde oberhalb in Napa.
Da, wo der gute Wein angebaut wird.
Ja, aber wir haben keinen Wein. Also das war nicht der Punkt. Das war, seine Töchter waren in. Er war geboren in San Francisco und er wollte zurück in die Heimat. Und da waren auch seine Töchter. Das war der Punkt. Und dann haben wir gesucht und sind immer weiter weg, weil es sehr teuer war. Und die Stadt hatte ihm gefallen, weil die so normal war. Also nicht so schickimicki und so wie Marin County.
Sie sind 2018 nach seinem Tod wieder nach Berlin zurückgekehrt?
Also ich bin 2018 noch mal nach Amerika mit seiner Asche, blieb dann noch mal ein Jahr. Und dann kam ich mit Sack und Back zurück.
Da waren Sie Anfang 70. Warum wollten Sie zurück?
Das war für mich immer klar. Also ich habe, auch wie ich in New York war, ich habe New York sehr gemocht, aber ich bin gern nach Berlin zurück. Was ich nicht offen gesagt habe, aber es war so. Aber Napa oder Kalifornien, diese Leichtigkeit, das war schön, aber das war nicht ich. In New York habe ich mich wohlgefühlt. Das war europäischer. Ich wusste immer, dass ich zurück will. Das ist so.
Naja, und das lief ja dann auch alles sehr gut mit Ausstellungen. Jetzt gibt es dieses.
Das wusste ich auch, dass ich.
Wunderbare Fotobuch im Distanzverlag, herausgegeben von Caroline Förster, möchte ich noch ergänzen mit sehr interessanten Texten auch zu Ihrem fotografischen Werk. Frau Meyer, was haben Sie sich denn für die nächsten Jahre vorgenommen?
Ich bin noch dabei. Also, es wird sicher mit Kunst zu tun haben. Ich weiß nicht, wie alt ich werde. Mein Vater ist 93 geworden, meine Mutter 91. Ich weiß es nicht, aber das beschäftigt mich, mich auf das Ende auch vorzubereiten. Es klingt komisch, aber ich lese eben. Ich versuche, darauf gut vorbereitet zu sein. Ich gehe davon aus, dass es weitergeht danach. Bin ich mir ziemlich sicher. ohne dass ich das glaube, aber ich halte das nicht nur für denkbar. Der eine Analytiker, den ich fotografiert habe in New York, Whitmond, der hat Jung mal gefragt, ob er an Reinkarnation glaubt. Und hat Jung gesagt, er glaubt es nicht, er weiß es, aber heutzutage muss man das beweisen. Und das ist für mich egal. Ich gehe davon einfach aus und ich möchte irgendwie möglichst viel erledigt haben. Aber ich möchte auch in der Kunst was machen, wo ich sozusagen ein Instrument bin, wo, jetzt klingt das ein bisschen hochtrabend, aber wo ich praktisch ein Instrument bin, was zu zeigen, was wichtig ist. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht.
Frau Meyer, ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke sehr für dieses Gespräch, dass wir noch mit einer Ihrer Wunschmusiken ausklingen lassen können. Wie wäre es mit Lale Anderson?
Ja, ich denke, Sehnsucht hat in meinem Leben eine große Rolle gespielt und Freiheit. Auch dieses bisschen Verruchtheit dabei, die gefällt mir auch, die sie ja auch hat. Und es war eines meiner Lieblingslieder, die ich gut singen konnte.
Das Gespräch von Radio 3 finden Sie zum Nachhören und weiterempfehlen bei ARD Sounds. Ich bin Britta Bürger und sage jetzt, dass ein Schiff kommen wird.
Ich bin ein Mädchen aus Piräus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Ich lieb das Lachen der Matrosen, ich lieb jeden Kuss, der nach Salz schmeckt und nach Teer. Wie alle Mädchen in Piräus, so stehe ich Abend für Abend hier am Kai und warte auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir den einen, den ich so lieb wie keinen und der mich glücklich